Sports Business AT, Österreichs größte Sport-B2B-Community. Sports Business AT liefert dir die schnellsten Sports Business News aus Österreich und über die Grenzen hinweg auf einen Blick und bringt dir die relevanten Player der Branche im Netzwerk zusammen. Außerdem ist Sports Business AT Österreichs einzige Sport-B2B-Jobbörse und bietet dir knackige Videos wie das Sports Business AT Speeddate, zahlreiche Themenschwerpunkte, Sponsorencheck, fundierte Gastkommentare und vieles mehr. Sports Business AT.
Kaffeehaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamza.
Servus beim Kaffeehaustalk, wir heißen euch herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Sportbusiness-Podcasts. Heute zu Gast Valentin Bauer. Valentin ist Basketballathlet bei den Klosterneuburger Dukes und damit haben wir erstmal einen aktiven Profisportler bei uns am Kaffeehaustisch. Wir wären aber kein Sport-Business-Podcast, wenn Valentin nicht auch sehr gut die wirtschaftliche Seite des Sports kennen würde. Er ist nämlich bei RS Digital dafür verantwortlich, Remote-Kamerasysteme, das sind vollautomatisierte Kamerasysteme, in den Breiten- und Spitzensport in Österreich zu etablieren. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt und ein bisschen futuristisch für den einen oder anderen. Wir werden das aber im Podcast heute mit Valentin noch genau besprechen, worum es da geht. Valentin, servus beim Kaffeehaustalk, schön, dass du bei uns zu Gast bist.
Servus, danke, dass ich da sein darf, freut mich.
Vali, so dein etwas legerer Spitzname. Servus auch von meiner Seite. Ich darf dich in gewohnter Manier unseren Hörern ganz kurz und kompakt vorstellen. Valentin Bauer ist 27 Jahre jung und verdient seinen Lebensunterhalt sowohl als Basketballprofi bei den Klosterneuburg Dukes als auch beim Digitalisierungsunternehmen RS Digital, das wiederum zur Unternehmensgruppe von Roland Schmidt gehört. Bevor er bei RS Digital seine ersten Erfahrungen im Sportbusiness gesammelt hat, hat aber sein ganzer Fokus dem Basketballspielen gegolten. Seit seinem 7. Lebensjahr versucht er, den Ball erfolgreich im gegnerischen Korb zu versenken. Vielleicht ein paar Highlights aus seiner bisherigen Laufbahn. Mit 14 Jahren ist Valentin erstmals in ein Nachwuchsnationalteam Österreichs einberufen worden. Mit 16 debütierte er in der österreichischen Basketball-Bundesliga oder Basketball-Superliga, wie der eigentliche Name korrekt lautet. Mit 17 hat er schon den ersten Meistertitel gefeiert, mit 19 ein Sportstipendium in den USA erhalten, mit 21, also man merkt schon, die Karriere hat einen steilen Anstieg und einen steten Anstieg verzeichnet. Mit 21 Jahren ist er auch erstmals ins A-Nationalteam einberufen worden. Und seit Beendigung seines USA-Aufenthalts ist er wieder fixer und wichtiger Bestandteil der Dukes, einem der besten österreichischen Basketballteams. Abseits des Courts entwickelt er gemeinsam mit Vincent Stolzer als Project Manager federführend das sportaffine Unternehmen RS Digital und privat ist er seit einer halben Ewigkeit glücklich liiert.
Jawohl.
Gut gemacht, Mali.
Absolut, top.
Valentin, du hast ja eine Zeit lang deines Lebens in Amerika verbracht, dort regiert die Kette Starbucks. Du hast aber auch einen Großteil deiner Zeit deines Lebens um das schöne Wien verbracht, kennst damit auch die Kaffeehauskultur und die Kaffeehäuser. Bist du Team Starbucks oder Team Kaffeehaus?
Ich bin absolut Team Kaffeehaus. Starbucks, glaube ich, war in meinem ganzen Leben erst dreimal oder so. In Wiener Kaffeehäusern trifft man mich, glaube ich, eine Spur öfter.
Für mich sehr sympathisch, wir sind beide Team Kaffeehaus. Simon, wir haben noch nie drüber geredet. Team Kaffeehaus oder Starbucks?
Ich bin in erster Linie Team Ströck, also Bäckerei-Kette, Bäckerkette. Haben einen sensationell guten Kaffee, kann aber, so ehrlich muss ich sein, im Gegensatz zu euch beiden, sowohl den Kaffeehäusern in Wien als auch dem Starbucks sehr viel abgewinnen. Zum Beispiel, wenn man im AKH auf Untersuchung ist, ist der Starbucks dort auch ein guter Wegbereiter.
Möglicherweise ein Totengräber der Wiener Kaffeehauskultur.
Dieses Wortspiel solltest du mal überdenken.
Valentin, welcher Kaffee darf es sein?
Gerne Melange, wenn ich ehrlich bin. Bleiben wir gleich beim Wienerischen.
Generell immer Melange oder variierst vielleicht auch einmal ein Schwarzer oder Espresso? Oder?
In der Arbeit wird es dann manchmal ein Schwarzer, einfach zwecks der fehlenden Zeit und der fehlenden Milch, um ehrlich zu sein. Aber
gut, Startup, ne?
Ja, absolut. Muss das embracen bis zu einem gewissen Grad. Aber ja, nein, ich bin da flexibel, was den Kaffee betrifft.
Wie viele Kaffees wären es an so einem stressigen Tag? Man muss ja jetzt vielleicht schon ein bisschen vorgreifen. Du hast dann 40 oder wahrscheinlich einen 40-Plus-Stunden-Job plus sehr viele Abende mit Basketballtraining und Basketballmatches in Verbindung. Was kann sich der Profisportler an Kaffee leisten?
naja, also ich sage jetzt mal, 5, 6 sind schon drinnen an einem sehr stressigen Tag. Tag geht halt auch von knapp 7 bis knapp 11 arbeitstechnisch. Also da verteilt sich's gut, sagen wir so. Da fällt es einem dann nicht so. Nicht so, dass ich jetzt mit 5 Kaffee am Vormittag reinhaue oder so. Aber ja, ich glaube zwischen 5 und 6, das ist so das Maximum.
Gut, jetzt muss ich nur zwei Fragen, die sich daraus ergeben, nachschießen. Das erste ist auf deine letzte Antwort bezogen. Wo findet deine Freundin Platz in deinem Leben?
Das ist eine sehr gute Frage. Im Sommer? Also Sommer ist sehr groß. Nein, ich sage jetzt mal bis zu einem gewissen Grad, ohne eine Freundin, die das versteht, beziehungsweise die das bis zu einem gewissen Grad auch toleriert, sage ich jetzt einmal, geht das eh nicht, dieses Pensum. Aber ja, na, sie ist selber eine sehr ambitionierte und sehr fleißige Frau, junge Frau. Aber und deswegen sage ich jetzt mal, ist das bis zu einem gewissen Grad möglich. Ja. Macht nicht jeder mit, bin ich sehr dankbar dafür, dass das auch zu Hause verstanden wird.
Und jetzt nochmal zurückführend auf Lorenz seine Eingangsfrage. Hast du ein Lieblingscaffeehaus in Wien?
Boah, das ist eine gute Frage.
Man muss jetzt wissen, er ist digital.
Ja, ich sage, also ich gehe gerne in Silliers, wenn ich ehrlich bin. Ich bin aber auch gerne im Café Korb. Mhm. Also in dem Grätzl bewege ich mich.
Durchlauben in
einer Stadt. Absolut, irgendwo dort in der Nähe.
Pass auf, wir starten jetzt mit dem wirklich produktiven Teil des Podcasts und wollen bei dir aber trotzdem, weil du eben unser erster wirklich aktiver Profisportler da bist, mit der wichtigsten Frage beginnen. Wie geht's da? Und wie bist du körperlich im Saft?
Ich sag, mir geht's ganz gut. Wir haben die letzten zwei Spiele gewonnen, was einen gewissen Aufwärtstrend, sage ich mal, bei uns bewirkt hat. Wir haben relativ schlecht in die Saison gestartet. Das war relativ frustrierend, sage ich jetzt einmal. Jetzt in den letzten zwei Partien haben wir gut gespielt, haben wir beide gewonnen. Körperlich sage ich, ja, ein bisschen angeschlagen. Knöchel ist eigentlich seit Anfang der Saison ein bisschen bedient. Aber ja, wie gesagt, wenn es zu der Jahreszeit nicht wehtut, dann glaube ich, machst du was falsch. Also, haut schon hin so.
Tut im Sommer kann deine Freundin eh wieder.
Absolut, pflegen. Richtig, da hat es Zeit.
Valentin, du spielst seit deinem 6. Lebensjahr. Basketball ist jetzt nicht unbedingt die Sportart, die man als kleiner Bursch, als Kind beginnt. Normalerweise ist es so Fußball, wo man reinwächst. Was hat dich an Basketball fasziniert? Weil es ist in Österreich, das muss man schon sagen, eine absolute Randsportart.
Ja, nein, es war so, ich komme eigentlich aus der Fußball-Ecke. Mein Vater sowie auch mein Großvater, große Fußballfans, beziehungsweise auch gute Spieler gewesen. Basketball ist in Großneuburg groß. Das ist eine der wenigen Städte in Österreich, glaube ich, wo Basketball wirklich eine große Kultur hat. Insofern war das relativ naheliegend. Habe aber auch als Kind Fußball und Tennis gespielt. Was es dann wirklich an Basketball war, weiß ich nicht. Ich habe mit einer Gruppe von Leuten begonnen, mit 6, 7 Jahren zu spielen, die ich auch heute noch wirklich nämlich als Kollektiv, als gute Freunde betrachte. Und wir haben dann wirklich bis wir 19 waren, zusammen gespielt. Und viele von diesen Wegbegleitern sind wahrscheinlich auch der Grund, warum ich dann endgültig mich fürs Basketballspielen entschieden habe.
Dein Papa und Großvater waren auch gute Fußballspieler, hast du gesagt. Bis zu welcher Liga hat es gereicht?
Gut, mein Papa, Hobbyspieler, liebt Fußball einfach. Mein Opa hat mir immer erzählt, dass er sogar eine Saison bei Wacker Innsbruck gespielt hat in der Bundesliga. Ich kann es nicht belegen, ich weiß es nicht, aber das sagt er und er schaut schon aus wie ein Kicker, also ich traue es ihm zu, wenn ich ehrlich bin.
Wie heißt der Opa? Weil das werden wir natürlich recherchieren.
Uiuiui, Bernhard Sperlich heißt der Opa.
Bernhard Sperlich, na, das werden wir schon auch schauen.
Ja, wir haben auch Freunde und Bekannte bei Wacker Innsbruck direkt, also
da gibt es kein digitales Archiv, da müsst ihr in den Annalen nachschauen, oder?
Ja, das Wacker ist ein Traditionsverein, okay. Da gibt es ein paar Freaks, auf die man zurückgreifen kann.
Perfekt.
Zurückkommen auf deine Basketballkarriere, gab es irgendwann einmal einen Moment, in dem du realisiert hast, hoppla, mit der Profikarriere könnte es wirklich was werden? Oder ist es eher ein schleichender Prozess und man ist halt dann da, wo man ist?
Es ist ein schleichender Prozess bis zum gewissen Grad. Ich meine, am Anfang beginnst du, glaube ich, mit jedem Sport als Kind und es macht ja Spaß. Ja. Und wenn du gut bist und du schlecht bist, irgendwann kommt ein Punkt, wo du mehr beginnst zu spielen als die anderen. Da, wo ich sage jetzt mal, der Leistungssport bis zum gewissen Grad beginnt. Ich sage jetzt, das ist jetzt bei 14 Jahren Daumen mal wo es dann auch darum geht, machst du den Schritt in ein Leistungszentrum, den ich im Endeffekt dann getan habe, oder spielst du Basketball, weil es dir nur Spaß macht. Ja. Ich glaube, das war ein sehr, sehr wichtiger Schritt und ein bisschen auch ein bezeichnender Schritt, dass man sich eben dafür entscheidet, das zumindest zu versuchen. Ich habe damals noch eine Spur anders ausgeschaut als jetzt, eine Spur noch kleiner, noch schmächtiger. Insofern sage ich, war es sehr lange nicht klar, ob es physisch einfach reicht dafür. Und ja, ich bin sehr happy, dass es geklappt hat. So ein wirklicher Moment, wo ich sage, okay, ich glaube, da geht was. Da kann ich mich nicht wirklich daran erinnern.
Klein und schmächtig, das unsere Hörer wissen natürlich nicht, wie du aussiehst. Beschreib dir mal kurz deinen Körper, damit die Leute dann was sich im Kopf vorstellen können.
So, also im Vergleich zu allen anderen Leuten, mit denen ich Sport betreibe, definitiv klein. Ich bin 1,82 oder was bin ich. Also für einen normalen Menschen, glaube ich, relativ durchschnittlich. Kriege oft zu hören, wenn wir im Fernsehen spielen oder was auch immer und mich Leute nicht kennen und dann irgendwann mal persönlich kennenlernen, schauen sie dann von Auge zu Auge oder vielleicht sogar rauf und sagen, so Wahnsinn, jetzt bist du eh nicht so klein, warum habe ich das immer gedacht? Also du wirst einfach anders wahrgenommen, wenn du mit so großen Leuten die ganze Zeit Zeit verbringst und spielst. Und das ist eine ganz lustige Geschichte eigentlich. Aber ja, 1,80 groß, 1,82 groß, Daumen mal B. Kampfgewicht während der Saison 84 Kilo. Kampfgewicht im Sommer deutlich mehr. aber ja. Das ist es da mal.
Was mir aber aus der mentalen Komponente heraus interessieren wird, du hast offensichtlich für eine Sportart, die aus Riesen besteht oder deren erfolgreichste Athleten Riesen sind, hast du nachweislich körperliche Nachteile. Wie hast du es mental oder taktisch geschafft, trotzdem deinen doch sehr beachtlichen Weg zu gehen? Ich meine, jetzt wissen wir, du spielst mehrheitlich auf der Position des Point Guards, das ist die körpergrößenfreundlichste Position, wenn man eine gewisse Grundtechnik mitbringt. Trotzdem nehme ich an, dass es auch Point Guards gäbe, die bedeutend größer sind als du. Mit welchen Tricks, mit welchen Kniffen hast du dir da deinen Weg gebahnt und hast deinen Erfolg oder deine Erfolge gefeiert?
Wie du richtig gesagt hast, erst einmal das Wording gefällt mir unglaublich gut. Körpergrößen.
Ja, ein bisschen kennen wir uns aus dem Sport.
Wahnsinn, naja, also das... Das ist, grenzt schon an Genialität. Wie macht man das Wett? Ja, ich glaube, Herz ist ein großer Punkt. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen kitschig, aber am Ende vom Tag kommt es darauf an, wie sehr du etwas willst, glaube ich. Ja? Und wenn du da mit einer, sag ich jetzt mal, einer super Einstellung reingehst und versuchst, das Beste aus dem zu machen, was du hast, dann hilft das mal auf jeden Fall. Und ich glaube, die Größe als reinen Nachteil zu sehen, ist auch falsch. Bis zu einem gewissen Grad bist du schneller, du bist eine Spur wendiger. Und wenn du es schaffst, das zu kombinieren mit einer gewissen Physis, dann machst du, glaube ich, ein paar Zentimeter wieder gut. Natürlich nicht alles, aber ich glaube, eine Mischung aus den zwei Sachen hat mir ermöglicht, da, glaube ich, in gewisser Weise mich durchzusetzen.
Was allerdings bemerkenswert ist, ich habe vor der Aufnahme noch in den letzten Statistiken gekramt, habe gesehen, du hast in der letzten Partie, glaube ich, 24 Punkte gemacht, plus einige Assists. Also du findest doch immer wieder Wege, auch Shotblocks auszuweichen.
Ja, auch ein blindes Huhn oder so irgendwie geht das.
Das mit dem Korn meinst du?
Irgendwas, da war irgendwas.
Valentin, seit 2010 warst du mehr oder weniger durchgehend für diverse österreichische Nationalteam-Auswahlen tätig und warst dort auch fester Bestandteil. Die sportliche Krönung für Nachwuchssportler, vor allem in den typischen Major-Sports aus den USA, ist dann aber für gewöhnlich, wenn ein Anruf aus den USA kommt. Und das war bei dir auch der Fall. Du hast nämlich ein Sportstipendium erhalten und hast die Reise ans Cuesta College, also klingt schon ein bisschen mexikanisch,
absolut,
in Kalifornien angetreten. Wie ist es dir bei diesem großen Schritt gegangen? Man kennt das jetzt von österreichischen Sportgrößen wie dem Thomas Wanek, dem Michael Grabner, dem Michael Raffel, dem Jakob Pöltl. Aber wie ist es dir persönlich ergangen? Vielleicht rekapituliere nochmal deine ersten Eindrücke und Erfahrungen von deiner Anfangszeit in den USA.
Wie ist es mir ergangen? Also die ersten Eindrücke. Erstmal kompletter Kulturschock. Ja. Mit 19 Jahren, du schließt gerade die Schule ab, sagst, wow, Matura-Reise. Was kommt als nächstes? Ja, normalerweise Zivildienst oder Bundeswehr und dann das Studium, sage ich jetzt mal. Ja. Bei mir war das ein bisschen anders. Ich bin gleich nach der Matura rübergegangen. Also Matura-Reise schon noch gemacht. Aber danach relativ zügig rübergeflogen. Bin angekommen im in Kalifornien gelegenen Cuesta College, das in San Luis Obispo liegt, ist eigentlich ein Junior College, sprich ein zweijähriges College, wo du mal hingehst eigentlich, um Exposure zu bekommen. Das heißt, damit andere vierjährige Universitäten dich spielen sehen, habe dort gespielt und habe dann eben nach diesem ersten Jahr in dem Fall Angebote von anderen Universitäten bekommen.
Bleiben wir vielleicht nur bei deinen ersten
ich bin jetzt gerade nach vorgesprungen. Die ersten Eindrücke, ja, ein Wahnsinn, es ist eine andere Welt. Also wenn du rüberkommst, erst einmal der Stellenwert vom Sport, unwahrscheinlich, wie viel Geld, wie viel Herzblut dort auch eingesteckt wird. Und dann natürlich dieses Campusleben und generell das Studieren in diesem Land ist was ganz Besonderes. Ja. Und das in den ersten Tagen, diesen Kulturschock da mal mitzubekommen, das war eigentlich fantastisch und eine super Erfahrung im Nachhinein.
Kulturschock auf der einen Seite, was vielleicht auch ein Sportschock auf der anderen Seite? Also
absolut.
Sportliche Umstellung,
absolut.
Wie groß war die?
Ich sage jetzt einmal, einfach dadurch, dass ich mit der Bundesliga schon mittrainieren, mitspielen bis zu einem gewissen Grad habe können, war der physische Aspekt nicht so schockierend wie vielleicht für viele andere Leute. Generell, wenn du aus der Position kommst, dass du eh sowieso immer physisch unterlegen bist, ist es weniger schockierend. Was schon schockierend war, war der Fokus, der auf den 1 gegen 1 Teil gelegt wurde. Ja. Also das, was wir in Europa, sage ich jetzt einmal, das ist sehr plakativ ausgedrückt, ja, versuchen mit Teamplay und mit Taktik bis zu einem gewissen Grad zu erreichen, da wird drüben sehr viel Wert auf individuelle Fähigkeiten und 1 gegen 1 Stärken gelegt. Ja. Und sich dort durchzusetzen, offensiv, genauso wie auch defensiv irgendwie dagegen zu halten, das, glaube ich, war der größte Schock spielerisch und war auch das wahrscheinlich, wo ich am meisten profitieren habe können davon.
Du hast ja gesagt, normalerweise geht man 2 Jahre aufs College, um dann eben in eine Universität zu kommen. Bei dir ist die Reise schon nach einem Jahr weitergegangen, und zwar an die Mars Hill University in North Carolina. Genau. Warum ist es bei dir schneller gegangen
als
bei
anderen? Es war so, eine Mischung, also ich habe die nötigen Tests, die nötigen schulischen Voraussetzungen habe ich schon mitgebracht. Ja. Und Junior College ist, wie du richtig gesagt hast, 2 Jahre und dann versuchst du zu transfern. Ich habe eine gute Saison gespielt, was ich mich erinnern kann, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, und hatte damit den basketballerischen Teil eigentlich erfüllt. Der schulische Teil war vorab schon erfüllt und mir stand es deswegen frei, auch schon nach einem Jahr zu gehen. Ja. So ist das zustande gekommen und das war im Prinzip der Grund, warum ich mich dann entschieden habe.
Spielt die Mars Hill in der höchsten NCAA Division?
Wir spielen in der zweiten Division, also NCAA 2, aber von der Liga her würde ich sagen, ist das eine der stärksten D2-Ligen, die wir haben, und gleichzeitig die Teams, die in der Liga spielen, sind dafür bekannt, dass sie eigentlich die D1-Teams schlagen am laufenden Band.
Wir müssen jetzt nur ein bisschen aufpassen. Ich nehme an, dass nicht alle unsere Hörer komplett im College-Sport in Amerika verankert sind. Also nur kurz zur Erklärung. NCAA ist die Vereinigung der College-Sportligen in Amerika. Für gewöhnlich hören wir nur von der Division 1. Also zum Beispiel Jakob Pöltl, Michael Jordan und Co., die werden aus der Division 1 in die NBA gedraftet, und Division 2 wäre sozusagen das Level darunter. Wenn du aber jetzt sagst, diese Liga, in der die Mars Hill University spielt, ist extrem kompetitiv, was bedeutet das im Vergleich zur Division 1?
Das bedeutet, dass...
Oder warum spielt Mars Hill dann nicht in der Division 1?
Weil die Division 1, so wie ich das verstanden habe, bin da, muss ich ehrlich sagen, auch kein Experte, im Prinzip geht es da darum, um die Größe der Uni, beziehungsweise um den Umfang an Sportarten, die Uni anbietet. Ich glaube, das bis zu einem gewissen Grad spielt dort mit. Das wäre das Einzige, wie ich mir irgendwie erklären hätte können, wie gewisse Teams in unserer Liga bei uns waren. Also da waren Universitäten dabei, die wirklich starke, starke Division 1 Teams geschlagen haben, und Division 1 kann man sich auch vorstellen wie ein Regenbogen, wo du von mittelprächtig bis zu unfassbar stark eigentlich alles drinnen hast. Ja. Und da haben wir Teams gehabt, die, wie gesagt, am regulär, sage ich jetzt mal, dort sehr starke Teams auch geschlagen haben.
Du sprichst noch immer von wir, wenn du von der Mars Hill sprichst. Yes. Dürfte dir denn wirklich dort gefallen haben und dich dort heimisch gefühlt haben?
Ja, es ist komisch, dass du das sagst, ist mir jetzt auch gerade aufgefallen. Ja, nein, natürlich hat man eine gewisse Verbindung, die auch bleibt und die solche Spuren hinterlässt, glaube ich.
Wobei du sprichst von Mars Hill als wir, ich spreche von den Kentucky Wildcats, UK, University of Kentucky, als wir. Wenn du dir als basketballverrückter Mensch eine Uni aussuchen könntest, an der du immer schon mal spielen hättest wollen, welche wäre das?
Also die Zeit, wo du dort warst, beziehungsweise wo ich in Amerika war, ist Kentucky ganz oben auf der Liste.
Ja, die sind immer noch ganz oben.
Für die, ja, ich weiß nicht. Also das, was damals war, also die Zeit von wo sie wirklich Titel gewonnen haben.
Julius Randle und Co.
Ja, Anthony Davis sogar noch die Jahre davor. Mhm. Das waren Zeiten, wo Kentucky einfach, also das sind absolute Nonplusultra waren. Jetzt ist es wieder eine Spur ausgeglichener, glaube ich. Aber Kentucky ist natürlich noch immer in diesem Top-Tier von Universitäten, wo man gerne mal spielen wollen würde.
Aber gibt es eine Uni, die du über alle anderen stellst? Ich meine, North Carolina, in dem Staat, wo du aktiv warst, hat ja auch eine Vorzeige-Uni. Ich glaube, Michael Jordan war dort.
Richtig, vollkommen. Ich sehe das pragmatisch, ich würde Harvard nehmen. Ich glaube, davon hätten alle am meisten.
Willst du das Niveau von Mars Hill mit Österreich vergleichen?
Wie gesagt, das Niveau muss man wieder auf zwei verschiedenen Ebenen sehen. Wenn man es eins gegen eins physisch und individuell sieht, definitiv hoch. Also würde ich ganz oben, vielleicht nicht ganz oben, also weil wir jetzt doch einige sehr, sehr starke Teams haben dieses Jahr auch, aber von den individuellen Spielern auf jeden Fall vergleichbar mit einem guten Bundesliga-Team. Taktisch und vom taktischen Aspekt her, sage ich jetzt mal wahrscheinlich eher im Mittelfeld, wenn man das so einstellt. Wäre jetzt meine persönliche Einstufung, wie gesagt, damals war ich auch noch jünger und deswegen wahrscheinlich eine Spur, hab das wahrscheinlich mit ein bisschen einem Bias, wie sagt man das auf Deutsch?
Bias?
Ja.
Das kann ich da jetzt auch nicht so schnell übersetzen, weil ich den Zusammenhang nicht kenne.
Mit einem Vorteil. Also wenn ich sage, ich habe das ein bisschen befangen gesehen, so wollte ich das sagen eigentlich. Und deswegen ist das wahrscheinlich ein bisschen schwer einzuschätzen momentan.
Auf Netflix ist die Serie Last Chance U ein Quotenhit und typisch für die USA, wenn da die Coaches sehr streng inszeniert. Welche Erfahrungen hast du mit Coaches in den USA gemacht? Eher Kumpeltyp, streng, erklär bitte vielleicht den Führungsstil.
Sehr, sehr arglustige Frage, weil Last Chance U ist, viele von den Teams, die dort sind Teams, gegen die ich gespielt habe, mit meinem Junior College. Ich glaube, Hancock war dabei, die sind sogar in unserer Conference gewesen. Das habe ich auch geschaut und das habe ich sehr, sehr amüsant gefunden, da teilweise Trainer, glaube ich, sogar zu sehen, noch, die ich noch gekannt habe. Und ja, Führungsstil, es ist doch hart, aber herzlich, würde ich es beschreiben. Also das ist zumindest meine Erfahrung. Also vor allem das erste Jahr, ein sehr erfahrener Coach gewesen, der auf einem sehr hohen Niveau selber gespielt hat, sich auch ganz gut ausgekannt hat, aber auf jeden Fall vom Führungsstil eher hart und eher, ich würde sagen, weniger partizipativ, wenn man das so ausdrücken kann.
Aber jetzt hast du den direkten Vergleich Netflix-Serie Last Chance U und am Court gegen diese Unis zu spielen. Wie viel Drama ist in so einer Serie drin? Wir haben nicht oft die Möglichkeit, wirklich so eine Frage zu stellen, daher müssen wir sie jetzt stellen.
Ich sag's dir, es ist nicht so realitätsfern, sagen wir mal so. Drücken wir es mal so aus. Also man kann sich das schon anschauen und kann sagen, das ist kein Science-Fiction-Film. Also aus meiner persönlichen Erfahrung.
Und das ist doch teilweise ernüchternde Antwort, ja, weil in der Serie geht's wirklich teilweise tief zur Sache. Aber sie heißt nicht umsonst Last Chance U und wer sie nicht kennt, die Serie behandelt das Leben von eigentlich gescheiterten jungen Menschen, respektive Athleten, deren letzte Chance auf einen Profivertrag sozusagen oder auf ein angenehmeres Leben da in diesen Last Chance U Universitäten stattfindet. Valentin, du hast in Amerika nicht nur Basketball gespielt, sondern auch sehr, sehr vorbildlich studiert, vielleicht auch daher dein Interesse an Harvard. Du hast Business Administration mit Focus auf Leadership, Recht, also in Englisch Law, und Corporate Finance studiert. In der Episode vor dieser, also in Episode 38, haben wir mit Lawrence Jimeno und mit Colin Fuchs Robertin, die beiden Gründer der Austrian College Sports League, zu Gast gehabt. Und beide schwärmen bis heute auch in ihrer Episode von ihren Studienerfahrungen in den USA. Stimmst du ihnen zu? Ist das Leben dort wirklich, sorry für das Wort, so geil? Und wenn ja, was waren deine persönlichen Highlights am und rund um den Campus?
Ich stimme beiden einmal auf jeden Fall zu. Ja. Das Studieren drüben ist eine Erfahrung, die man hier bis zu einem gewissen Grad einfach nicht hat, weil du alles in diesem Campus-Ökosystem drinnen hast und deswegen einfach, erst einmal ist es sehr angenehm, weil du rein theoretisch nicht raus musst aus dieser Bubble. Zweitens aber auch, weil du die Leute, die in dieser Bubble drinnen sind, halt sehr, sehr gut kennenlernst. Bei mir war es so, meine Uni war jetzt nicht riesig groß, also nicht vergleichbar mit Kentucky, insofern wahrscheinlich auch deutlich anders als deine Erfahrung aus Amerika. Aber ja, wie gesagt, ich habe das Gefühl gehabt, dass, weil wir eben die Möglichkeit hatten, 24 Stunden am Tag zusammen zu sein und so viele verschiedene Sachen zusammen zu machen, dass die Leute, mit denen ich dort viel zu tun habe, dass ich mit denen ganz besondere Freundschaften entwickeln konnte und wir durch sehr viele sehr lustige Episoden und Zeiten gegangen sind.
Wie ist das Leben als Sportler auf der Uni? Also ich habe mit den Footballern gemeinsam in der Mensa gegessen, also nicht mit ihnen am Tisch, aber sie waren halt immer omnipräsent, weil 200 Kilo Kerle da reinmarschieren, oder fast 200 Kilo Kerle reinmarschieren, wenn du Mittag isst und dann besetzen 20, 30 schwergewichtige und durchtrainierte Leute auf einmal die Nachbartische. Und ich habe es als sehr privilegiert wahrgenommen, deren Leben. Also da war nicht viel außer ein bisschen studieren, sehr viel Sport und sehr viel Essen. Wie ist es dir damit gegangen?
Ich glaube, ja, wie gesagt, wieder muss man differenzieren. Ich glaube, auf der einen Seite, ja, natürlich hast du es leichter als Sportler, bis zu einem gewissen Grad, ist zumindest meine Erfahrung. Auf der anderen Seite hast du es als Europäer auch gleich mal leichter. Ich war jetzt europäischer Sportler, insofern war es super. Aber nein, ich glaube, es geht darum, wie viel du reinsteckst. Ja, natürlich kommen sie dir ein bisschen entgegen, einfach auch zeitmanagement-technisch, wenn du Fragen hast, wenn du vielleicht gewisse Fristen aufgrund von Spielen oder Trainings nicht einhalten kannst, dann habe ich das Gefühl gehabt, dass sie da doch Verständnis dafür gehabt haben. Ja. Gleichzeitig war es aber auch so, dass wenn du wirklich gute Noten haben wolltest oder wenn du wirklich was rauskriegen wolltest aus dem Kurs und wirklich dort oben, sage ich jetzt einmal, mitmischen wolltest mit den Besten in der Klasse, dann hast du den gleichen Effort reinstecken müssen wie die anderen Leute. Also A's oder die besten Noten wurden sicher nicht verschenkt. Ob jetzt bei den schlechtesten Noten vielleicht das eine oder andere Auge mehr zugedrückt wurde bei Kollegen von mir, ist schwer zu sagen, aber ich glaube, dass das Verständnis einfach für den Sport und für Sportler und für das Pensum, das die teilweise da durchdrücken müssen, einfach ein sehr, sehr hohes ist und deswegen vielleicht auch dieser privilegierte Status vielleicht ein bisschen entsteht.
Also den Vorteil des Europäers, den kann ich nur bestätigen, also jenen des Sportlers nicht. Ich habe kein Stipendium erhalten, aber ich habe in meiner ganzen Uni-Laufbahn nirgends so einen guten Notenschnitt gehabt wie im Auslandssemester. Was uns an deinem Studium oder eigentlich an deinen Spezialisierungen besonders taugt hat, war dein Fokus auf Leadership. Jetzt solltest du auch ein Leader auf dem Platz sein und aufgrund deiner beruflichen Laufbahn nehmen wir auch an, dass du ein Leader im Berufsalltag bist. Gibt es drei Leadership-Skills, die du aus dieser Zeit mitgenommen hast, die du auch heute noch versuchst am Court oder im Berufsalltag anzuwenden, umzusetzen?
Also es gibt mehrere, obwohl drei.
Wenn es zwei sind, sind es zwei, aber uns würde interessieren, also generell, was hast du mitgenommen über die Jahre?
Generell einmal mit Beispiel vorangehen. Ja. Das ist für mich immer ganz wichtig, geht auch ein bisschen oder bindet auch die Integrität ein bis zu einem gewissen Grad. Ich sage, Integrität ist immer dieser große Punkt, der sehr in diesen ganzen Leadership-Topics, glaube ich, sehr groß geschrieben wird. Habe ich damals, wie ich zum ersten Mal davon gehört habe in Amerika, ja, also in Integrity und das ist das Allerwichtigste, habe nicht einmal gewusst, was das heißt, um ehrlich zu sein, in der ersten Vorlesung, wo ich davon gehört habe. Und desto älter ich werde, desto mehr ich auch verschiedene Leute schon in Führungspositionen gesehen habe, ob das jetzt beruflich ist oder sportlich, desto mehr bin ich der Meinung, dass Integrität wirklich, wirklich wichtig ist und dass es wirklich einen Unterschied macht, ob du wirklich für ein Thema brennst und im Prinzip wirklich das tust, was du sagst, oder ob das einfach nur leere Floskeln sind, die du raushaust. Also das würde ich, Integrität würde ich an Nummer 1 stellen auf jeden Fall, dass ich es rauskriege. Und dann in weiterer Folge, ich glaube, emotional zu sein bis zum gewissen Grad, beziehungsweise auch die Emotionen von anderen Menschen zu verstehen. Ja, Empathie und solche Sachen werden heutzutage immer wichtiger, glaube ich. Und dass du nicht von oben herab regierst oder Befehle durchbrüllst, sondern eher versuchst, auf Augenhöhe mit den Leuten, ob das jetzt am Spielfeld ist oder ob das jetzt in der Arbeit ist, zu kommunizieren und zu wissen, bei wem du welche Knöpfe drücken musst, damit er sein Maximum abrufen kann. Ich glaube, das sind so die zwei Sachen, die für mich am wichtigsten sind.
Du willst nach Harvard. Du hast dein Studium an der Mars Hill mit Auszeichnung abgeschlossen. War man ein kleiner Streber?
Absolut. Immer schon gewesen.
Schau, der macht gar keinen Hinter.
Immer absolut nicht, ne?
Also nicht?
Ich war eigentlich immer ein Einserschüler. Ich muss dazu sagen, Betragen war immer meine schlechteste Note. Also ich habe einmal, glaube ich, naja, wurscht, brauchen wir jetzt nicht in der Öffentlichkeit sagen, aber Betragensnote war immer meine schlechteste Note. Und ja, absolut Streber. Also es war mir immer wichtig, jemand zu sein, wo die Leute sagen, ja, der haut sich auch in der Klasse rein, um eben dieses privilegierten Siegel, sage ich jetzt mal, nicht aufgedrückt zu bekommen. Insofern, ja, Streber kann man wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad sagen.
Valentin, wie dann deine Zeit 2017 an der Uni zu Ende gegangen ist, hätte es eine Option gegeben, in Amerika zu bleiben, oder war es für dich immer klar, jetzt geht es zurück nach Österreich?
Amerika ist ja insofern ein bisschen komplexer aufgebaut, weil ich sage, du hast dieses Ligensystem nicht, das du in Österreich hast. Du hast drüben für Basketball hast du die NBA im Prinzip und dann hast du die G-League, also die zweite, im Prinzip die Farmliga von der NBA. Kann man sich jetzt vorstellen, bei 30 Teams in der NBA und danach dann, ich glaube es sind 30 oder 28 G-League-Teams, bei knapp 300 Millionen Leuten, ist das sehr, sehr schwer, dort irgendwie reinzukommen. Also für mich, spielerisch gesehen, war das keine Option, einfach auch, weil ich nach Hause wollte. Das war der zweite Aspekt. Wollte wieder bei meiner Familie sein, wollte wieder bei meiner Freundin sein, wollte weiter studieren, um ehrlich zu sein. Insofern sage ich, nein, war für mich keine Option, drüben zu bleiben.
Kaffeehaustalk, der Sportbusiness-Podcast für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Von und mit Lorenz Kirschlager und Simon-Peter Karamzer.